glaube, da wird die Rolle der Erwachsenenbildung ganz oft unterschätzt, dass die Erwachsenenbildung eine ganz große Rolle im lebensbegleitenden Lernen spielt und einfach wirklich unterstützt und zentral ist bei der Bewältigung von drängenden Problemen der Gegenwart.
Das sagt Claudia Laubenstein von der NA beim BIP, von der wir gleich noch mehr hören werden. Und damit herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Talking Erasmus Plus, die wir heute hier anlässlich der Jahrestagung der NA beim BIP in Ludwigsburg aufnehmen. Inhaltlich geht es um Impulse für die Entwicklung Ihrer Organisation durch Erasmus Plus. Wir sprechen über Auslandsaufenthalte in der Erwachsenenbildung und die Frage, welche Vorteile das haben kann für die Lernenden, das Bildungspersonal und die Organisation. Mein Name ist Manfred Kasper und ich freue mich auf Claudia Laubenstein von der NA beim BIP und drei Vertreterinnen und Vertreter aus der Erwachsenenbildung, die ich Ihnen im Verlauf unseres Gespräches noch näher vorstellen werde. Hallo und ein herzliches Willkommen.
Hallo. Hallo.
In der Arbeit der NA beim BIP liegt ein Fokus in diesem Jahr auf der Erwachsenenbildung und zwar vor allem auf dem Thema Auslandsaufenthalte. In diesem Bereich gibt es noch viel Potenzial. Daher geht es gleich um die Frage, wie wir das Thema besser in die Institutionen bringen können. Ein zweites Thema ist dann die Vereinbarkeit von Mobilitäts- und Kooperationsprojekten, sogenannten KA1 und KA2-Projekten. Das sind die Projekttypen in Erasmus+. Beginnen möchte ich mit Claudia Laubenstein, Teamleiterin Erwachsenenbildung für die Lernmobilität und der Europäischen Agenda für Erwachsenenbildung in der NA beim BIP. Frau Laubenstein, meine erste Frage lautet, warum unterstützt die NA Auslandsaufenthalte in der Erwachsenenbildung und vor welchen Herausforderungen stehen wir in diesem Bereich?
Ja, da möchte ich erstmal damit starten, dass die Erwachsenenbildung in der europäischen Förderung einen langen Weg hinter sich hat. Wir feiern nächstes Jahr 25 Jahre Erwachsenenbildung, also EU-Förderung in der Erwachsenenbildung. Und mit der neuen Programmgeneration seit 2021 hat die Erwachsenenbildung eine große Wertschätzung erfahren. Die drückt sich darin aus, dass wir ein hohes Budget zur Verfügung haben und endlich erstmals die direkte Zielgruppe einbeziehen können in die Förderung, nämlich die Lernenden, also Nutzer und Nutzerinnen von Bildungsangeboten. Und das ist großartig für uns, darüber freuen wir uns sehr. Aber es gibt immer ein Aber. Einrichtungen haben natürlich seit Corona große Herausforderungen. Ja, finanzieller Art, der Fachkräftemangel schlägt auch in Bildungseinrichtungen zu. Die Einrichtungen finden kein passendes Personal. Und ja, auch durch die politische Entwicklung, ne, gerade in der politischen Bildung wird das Budget gekürzt. Also das sind alles so Herausforderungen, vor denen Einrichtungen stehen. Dabei ist die Erwachsenenbildung, finde ich, ein ganz besonders wichtiger Bildungssektor im Gegensatz zur Hochschulbildung oder Ausbildung, Schule. Da ist ja immer nur ein kurzer Zeitraum, der eigentlich abgedeckt wird. Und die Erwachsenenbildung ist ja lebensbegleitend und hat deswegen, finde ich, auch eine herausragende Stellung. Und die wird oft nicht so gesehen, denn die Erwachsenenbildung beschäftigt sich halt auch mit aktuellen gesellschaftlichen, politischen Herausforderungen und hat deswegen für mich einen ganz besonderen Stellenwert.
Welche Möglichkeiten bieten Sie denn den Projektträgerinnen und Projektträgern konkret? An wen kann ich mich als Interessierte oder Interessierter wenden?
Ganz zuerst natürlich direkt an uns. Wir haben zahlreiche Unterstützungsangebote, sei es also auf der Webseite mit Leitfäden und Tools, die wir anbieten. Aber auch, das möchte ich mal hervorheben, mein Team, die Kolleginnen sind alle doch direkt ansprechbar. Darauf legen wir auch viel Wert. Wenn Sie Fragen haben, dann direkt lieber anrufen. Wir haben Infoveranstaltungen online. Wir haben jetzt wieder angefangen, Antragswerkstätten in Präsenz durchzuführen, um einfach wirklich ins Detail gehen zu können. Wir haben Kontaktseminare, um die Partnersuche zu vereinfachen. Und als letztes haben wir natürlich jetzt unsere brandneue Kampagne aufgelegt, wo wir einfach nochmal wirklich neue Einrichtungen gewinnen möchten. Und das ist das Problem, dass sich eben viele Einrichtungen in der Erwachsenenbildung gar nicht so verstehen, dass sie bei uns antragsberechtigt sind und gar nicht wissen, dass sie zur Erwachsenenbildung gehören. Und die möchten wir mit unserer Kampagne, wenn Austausch Türen öffnet, erreichen und haben da so Testimonials auf der Webseite und verschiedene Postkarten und Poster, die man bestellen kann. Als NA ist uns auch noch sehr wichtig, dass wir Praxis und Politik zusammen verbinden sozusagen und bespielen. Wir haben, glaube ich, relativ einzigartig in Europa als nationale Agentur alle Teile, die für die Erwachsenenbildung relevant sind, zusammen. Und zwar einmal die beiden Leitaktionen, also die Mobilitätsprojekte und die Kooperationsprojekte mit Erasmus+. Dann haben wir die Agenda für europäische Erwachsenenbildung, die nationale Koordinierungsstelle dafür bei uns in der NA und eben auch die Koordinierungsstelle für die Wissensplattform EPALE. Und also das ist so mit der Möglichkeit, wirklich politische Strukturen zu bespielen, nationale Impulse nach Europa zu bringen und umgekehrt mit der Wissensplattform zu vernetzen. Das ist uns sehr wichtig, dass wir das so als Einheit auch sehen.
Vielen Dank, Frau Laubenstein. Sie haben im Prinzip ja gerade schon die politische Ebene erwähnt. Und auf dieser Ebene agiert auch Dr. Janu Glencross. Sie ist pädagogische Mitarbeiterin in der AEWB in Niedersachsen. Frau Glencross, was ist denn die AEWB und welche Aufgaben nehmen Sie da?
Die Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung oder kurz die AEWB ist im Jahr 2006 vom Land Niedersachsen nach dem niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz auf den Weg gebracht worden. Wir sind die zentrale Dienstleisterin für alle öffentlich anerkannten Einrichtungen in Niedersachsen. Das sind knapp 90 und dazu gehören die Volkshochschulen, die Heimvolkshochschulen, aber auch viele Landeseinrichtungen. Und unsere Fachaufsicht ist das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Und die vertrete ich zum Beispiel auch im Multiplikatoren-Netzwerk für Erasmus.
Eine Besonderheit in Deutschland ist die föderale Struktur, die gerade auch in der Erwachsenenbildung zum Tragen kommt. Das heißt, es braucht in jedem Bundesland gute Partner, die die NA dabei unterstützen, wichtige Themen in die Strukturen zu bekommen. Wie ist das bei Ihnen in Niedersachsen?
Wir versuchen, diese Brücke zu sein für die NA beim BIP. Das heißt, unsere Vernetzungsangebote, die wir haben, versuchen wir auch immer mit dem Thema Erasmus zu verbinden. Das heißt, ich freue mich immer, wenn die Kolleginnen von der NA beim BIP auch zu meinem runden Tisch Projekte kommen und da nochmal die Chancen von Erasmus darstellen. Wir machen gerne Regionalkonferenzen zusammen mit der Europäischen Agenda, haben da schon mehrere gemacht und zuletzt auch zum Thema Bildungsberatung. Und natürlich versuche ich auch im Rahmen meiner Funktion im Multiplikatoren-Netzwerk aufs MWK einzuwirken und da zu sagen, wo gibt es vielleicht auch Verknüpfungspunkte sozusagen zur Strategie in Niedersachsen und dem, was über Erasmus möglich ist.
Stichwort Erasmus Plus. Ein wichtiger Aspekt Ihrer Arbeit ist es ja auch, die Akteurinnen und Akteure in Sachen Auslandsaufenthalte zu sensibilisieren. Wie sieht das konkret aus?
Naja, indem ich immer wieder versuche, die Chancen von Erasmus auch deutlich zu machen. Und es gibt auch viele Einrichtungen in Niedersachsen, die da gut dabei sind und auch von mir überhaupt gar nichts mehr lernen können, wenn ich an den VNB zum Beispiel denke. Also da gibt es viele, die sind schon ganz weit und dann gibt es die, die sich noch nicht so richtig rantrauen. Und darum haben wir den Niedersächsischen Bund für freie Erwachsenenbildung, das ist der Träger der AEWB, auch akkreditieren lassen zum Thema Nachhaltigkeit. Und geben damit eben auch den Einrichtungen und dem Bildungspersonal und auch den Lernenden die Möglichkeit, mal so reinzuschnuppern über unsere Mobilitäten.
Jetzt machen Sie neben all dem auch noch eigene Projekte. Vielleicht dazu noch ganz kurz ein, zwei Sätze.
Ja, genau. Also zum einen machen wir dieses Mobilitätsprojekt zum Thema Nachhaltigkeit. Wir haben aber auch schon K2-Projekte gemacht zu unterschiedlichen Themen, auch im Grundbildungsbereich. Das heißt, immer da, wo wir unsere Kernaufgabe als AEWB sind, wir eben der zentrale Dienstleister. Wir bieten Fortbildungen an, wo wir das Gefühl haben, dass wir über europäische Projekte unsere Dienstleistungen noch mal besser machen können. Da sozusagen beantragen wir dann auch eigene Projekte.
Herzlichen Dank, Frau Glencross. Das Stichwort Projekte ist eine gute Überleitung zu Ingrid Engelhardt, mit der ich darüber sprechen möchte, wie eine Organisation sowohl Mobilitäts- als auch Kooperationsprojekte durchführen kann und wie sich das gegenseitig befruchtet. Frau Engelhardt, Sie sind geschäftsführende Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Spes in Freiburg. Was machen Sie dort in Sachen Bildungsarbeit?
Ja, Spes ist, wie Sie sagen, ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Freiburg, aber wir sind baden-württembergweit tätig und entwickeln zusammen mit der Zukunftsakademie in Österreich und weiteren Kooperationspartnern Zukunftsmodelle zur nachhaltigen Sicherung der Lebensqualität im ländlichen Raum. Und wir begleiten bürgerschaftliche Initiativen und Gemeinden bei der Umsetzung dieser Modelle zur Sicherung der Lebensqualität. Dabei wird auch der Aspekt der Teilhabe sehr groß geschrieben. Wir haben uns 2008 in Baden-Württemberg gegründet und haben im Rahmen von Erasmus schon sehr früh begonnen, unsere Mitarbeitenden nach Österreich zu entsenden. Und seit 2022 sind wir nun auch akkreditiert, können damit auch unsere ehrenamtlichen Mitarbeitenden zu Fortbildungen entsenden und seit 2024 jetzt auch erwachsene Lernende.
Meines Wissens führen Sie ja sowohl Mobilitäts- als auch Kooperationsprojekte durch. Wie geht denn das zusammen?
Ja, wir betreiben ja eine ganz spezifische Form von Erwachsenenbildung. Das heißt, wir begleiten die bürgerschaftlichen Prozesse, damit eben Bürgerinnen vor Ort befähigt werden und dabei begleitet werden, ihren Lebensraum selbst gestalten zu können. Und durch Erasmus Plus haben wir immer wieder die Möglichkeit, innovative Projekte kennenzulernen, die in anderen Ländern, zum Beispiel in Österreich, durch Bürgerbeteiligung aufgebaut wurden und können da lernen, welche Gelingensfaktoren wichtig waren und welche Hemmfaktoren dabei überwunden werden müssten.
Das klingt nach einer richtigen Strategie. Was bewirkt das denn in der Praxis?
Ja, es ist tatsächlich so, dass es fast eine Strategie ist. Für uns war es irgendwie ganz, ganz logisch. Es hat sich so entwickelt, dass wir eben bei Mobilitäten innovative Projekte kennenlernen. Und dann, ich mache es an einem Beispiel deutlich, wir haben innovative Wohnformen für ältere Menschen kennengelernt mit Betreuungsmöglichkeiten. Bei einer Mobilität haben festgestellt, dass es eine Herausforderung ist, die es in Deutschland, Österreich, Niederlande, Südtirol, überall gibt, diese Wohnform für Menschen, die nicht mehr zu Hause wohnen bleiben können und aber noch nicht ins Pflegeheim müssen, haben dann ein großes Kooperationsprojekt entwickelt, Aging in Place. Das startet jetzt im Oktober und haben dieses Kooperationsprojekt so konzipiert, dass da auch wieder Exkursionen entwickelt und getestet werden, die wir hinterher dann wieder in Mobilitätenprojekt verwenden können. Das heißt, dass viele, viele Teilnehmende, erwachsene Lernende dann die Möglichkeit haben, diese Projekte kennenzulernen und dann wieder zu Hause umzusetzen.
Vielen Dank, Frau Engelhardt. Kommen wir zu Dr. Michael Peter Höcke, pädagogischer Leiter an der VHS in Aschaffenburg und noch relativ neu beim Programm Erasmus Plus. Sie haben aber schon einige Dinge in Sachen Organisationsentwicklung auf den Weg gebracht, wobei auch die elektronische Plattform ePale eine wichtige Rolle spielt. Doch bevor wir darauf eingehen, eine Frage zu Ihrer Vita. Ich habe gesehen, Sie kommen vom Theater. Das klingt sehr spannend.
Ja, ich komme tatsächlich vom Theater und habe immer versucht, Theater und Bildungsarbeit miteinander zu verbinden, weil ich immer noch an die Kraft des Theaters glaube, die über das Kognitive hinausgeht. Und deswegen bin ich auch sehr glücklich gewesen, als mich die European Learner Academy aus Italien angesprochen hat, ob wir bei einem Partnerschaftsprojekt Drama in der Inklusionsarbeit beteiligt sein wollen. Wir hatten ja im letzten Jahr ein inklusives Demokratieprojekt durchgeführt in Aschaffenburg, was sehr gut gelaufen ist, wofür wir auch den Unterfränkischen Inklusionspreis bekommen haben, wo wir sehr viel mit diesen Mitteln gearbeitet haben.
Welchen Ansatz verfolgen Sie denn in Sachen Erasmus Plus und Organisationsentwicklung?
Das ist sehr ineinander verzahnt bei uns. Also in Organisationsentwicklung und Erasmus Plus lassen sich wunderbar miteinander koppeln. Wir haben ein 5-Jahres-Ziel, Inklusion. Wir wollen inklusive Volkshochschule werden. Das werden wir vermutlich nicht ganz erreichen. Wir wollen inklusivere Volkshochschule werden. Und da ist es natürlich wunderbar, dass man Erasmus nutzen kann, um von anderen Instituten zu lernen, um Erfahrungen einzubringen und weiterzukommen. So habe ich bereits mein erstes Jobshadowing hinter mir. Wir schicken 2 Kolleginnen demnächst nach Wien zum Jobshadowing zu den Wiener Volkshochschulen, die da sehr weit sind. Ich gehe übermorgen in ein TCA nach Palermo, wo es um Thema Inklusion geht und hoffe natürlich, das alles in unsere Arbeit integrieren zu können.
Sie sprachen gerade vom TCA. Das ist ein Kontaktseminar, an dem Sie gerade teilgenommen haben, für diejenigen, die den Begriff jetzt nicht so kennen. Was hat Ihnen daran besonders gefallen?
Das ist, lässt sich kaum in Worte beschreiben. Sie haben 50 Menschen aus 18 Nationen. Da haben Sie super Möglichkeiten, sich zu vernetzen, neue Kontakte zu knüpfen, neue Projekte zu initiieren. Für mich ist das noch viel mehr bedeutender als ein Jobshadowing, wo Sie ja immer nur ein Institut aufsuchen und mit einer Nation zu tun haben. Kann ich nur für werben, daran teilzunehmen.
Seit 2024 sind Sie zudem auch ePale-Botschafter. Wie kam es dazu und welche Rolle spielt das, wenn Sie Partner für europäische Projekte suchen?
Die EPALE ist eine fantastische Plattform, auf der Sie alles finden. Sie können Projektpartner suchen, Sie können gefunden werden. Ich bin sofort draufgegangen und einen Tag später kamen schon die ersten Anfragen und wir sind in den Austausch gegangen. Sie haben die EPALE Akademie, wo Sie zu wichtigen Themen, aktuell zum Thema KI, Schulungen angeboten bekommen, die kostenfrei sind, also auch für Kursleitungen sehr interessant sind. Also ohne EPALE könnte ich mir das gar nicht vorstellen.
Jetzt haben wir sehr viel von Chancen und Möglichkeiten in der Erwachsenenbildung gehört. Wir haben tolle Projekte und Ideen kennengelernt. Mich interessiert in diesem Kontext die Frage, Frau Laubenstein, wie kann die Erwachsenenbildung denn heute gesellschaftlich etwas bewirken?
Ich glaube, da wird die Rolle der Erwachsenenbildung ganz oft unterschätzt. Ich sagte ja eingangs schon, dass die Erwachsenenbildung eine ganz große Rolle im lebensbegleitenden Lernen spielt und ja, einfach wirklich unterstützt und zentral ist bei der Bewältigung von drängenden Problemen der Gegenwart. Also sei es bei der Vermittlung von Wissen zum Klimawandel oder Umgang oder Arbeit mit geflüchteten Menschen oder auch das Beispiel Grundbildung, ne? Wir haben also 6 Millionen Menschen in Deutschland, die nicht richtig lesen und schreiben können. Und die wollen wir natürlich auch für die Gesellschaft gewinnen und auch für den Arbeitsmarkt. Und da sind also so viele Schnittstellen, dass ich glaube, dass da die Erwachsenenbildung sehr zentral ist.
Dann frage ich das gerne auch mal in die Runde. Welche Rolle spielt das denn in Ihren Projekten und Ihrer Arbeit mit Erasmus Plus in der Erwachsenenbildung? Fangen wir bei Ihnen an, Frau Glenn-Cross.
Frau Laubenstein hat gerade die Grundbildung erwähnt und wir haben Anfang Juli im Rahmen unserer Akkreditierung Lernende an den regionalen Grundbildungszentren in Niedersachsen und aus den Selbsthilfegruppen sozusagen auf eine Mobilität nach Schweden geschickt. Und das war eine ganz aufregende Woche und zum Teil war das für die auch das erste Mal, dass die tatsächlich Deutschland verlassen. Und das fand ich einfach super, dass man bei den Erasmus-Projekten die Möglichkeit hat, gerade auch benachteiligten Lernenden die Chance zu geben, davon zu profitieren und ins Ausland zu reisen und dort Lernerfahrungen zu machen.
Vielen Dank. Wie ist das bei Ihnen, Frau Engelhardt?
Ja, wir befähigen ja Menschen vor Ort in ihren Gemeinden Projekte umzusetzen, die zur Stärkung der Lebensqualität dienen und aber auch Infrastrukturangebote wie Dorfcafés, Begegnungscafés, Nahversorgungszentren bis hin zum Wohnen. Und mit diesen Infrastrukturen wird der ländliche Raum insgesamt gestärkt, was wichtig ist, weil die Menschen sich im ländlichen Raum oft abgehängt fühlen und damit auch so ein Nährboden für Populismus entsteht. Das heißt, auf Gemeindeebene bewirken die Menschen sehr viel, gesellschaftlich, politisch und auf Landesebene haben wir die Erfahrung gemacht mit diesem Projekt Caring and Sharing Communities, Aufbau von sorgenden Gemeinschaften, dass unsere Landesregierung uns eingeladen hat, dieses Projekt bei Tagungen vorzustellen, dass das, was wir entwickelt haben mit Erasmus-Qualifizierungen, dass die jetzt über Landesmittel gefördert werden, auch zukünftig. Und in Österreich war es so, dass ich sogar im Landtag eingeladen wurde, um unser Erasmus-Projekt vorzustellen beim Sozialausschuss. Und die Landesregierung möchte nun diesen Ansatz der sorgenden Gemeinschaft in ihre Politik aufgreifen.
Eine Frage an Sie, Herr Höcke. Wie politisch darf denn die Erwachsenenbildung sein oder muss sie es sogar?
Unbedingt. Also einmal direkt, aber auch indirekt. Wir sind ja auch indirekt politisch, indem wir Inklusion fördern. Inklusion fördert Teilhabe und Teilhabe ermöglicht Demokratiestärkung.
Das klingt alles so, als sei die Erwachsenenbildung auf einem guten Weg. Und deshalb möchte ich jetzt nochmal abschließend in die Runde fragen, wohin dieser Weg denn führen kann. Was erhoffen Sie sich von der Zukunft und der aktuellen Programmgeneration? Die Frage stelle ich zunächst einmal Ihnen, Frau Laubenstein.
Ja, wir stehen ja mit Erasmus Plus jetzt schon in der Halbzeit des Programms. Also die Weichen werden jetzt schon gestellt für die neue Programmgeneration. Und wir wünschen uns natürlich eine weitere Steigerung des Budgets für die Erwachsenenbildung. Das hat allerdings die andere Seite, dass wir die jetzt zur Verfügung stehenden Budgets natürlich auch so nutzen sollten, wie sie genutzt werden sollten. Und da stehen wir vor der Situation, dass wir eben mehr Budget zur Verfügung haben und weniger Anträge bekommen. Also wir haben da einfach tatsächlich noch ein Potenzial, was nicht genutzt ist. Und deswegen möchte ich gerne alle neuen Einrichtungen vor allen Dingen motivieren, Anträge zu stellen und ja auch so ein bisschen die Scheu zu verlieren und nicht zu denken, das ist zu viel Arbeit, sondern einfach wirklich die Angebote zu nutzen, die wir bieten und die Unterstützung und einen Antrag zu stellen und vielleicht einfach das Gedankensetting so zu setzen, dass das einfach ein Teil der Arbeit wird, europäisch zu arbeiten und nicht eine zusätzliche Arbeit oder zusätzlicher Aufwand ist.
Jetzt an die Projektträgerinnen und Projektträger. Gibt es denn schon Themen, die vorausschauend für 2025 mit der Agenda zusammen bearbeitet werden? Und was wünschen Sie sich für die künftige Arbeit, Frau Engelhardt?
Ja, wir sind dabei, jetzt im Herbst schon für Gemeinderäte im ländlichen Raum Veranstaltungen anzubieten zu unseren Zukunftsmodellen und wollen dann nächstes Jahr Fortbildungen für diese Gemeinderäte anbieten, eben um den ländlichen Raum zu stärken. Das wäre auch gleichzeitig schon mein Wunsch an Erasmus, dass der ländliche Raum wirklich auch gestärkt wird. Und ich bin der Meinung, dass man nicht nur Wünsche äußern sollte, sondern auch selbst etwas beitragen. Deswegen habe ich mir vorgenommen, für das nächste Jahr Erasmus im ländlichen Raum stärker bekannt zu machen und dafür auch bundesweit die Netzwerke zu nutzen über die ländlichen Verbände. Katholische Landbewegungen gibt es überall. Und da einfach Erasmus vorzustellen, weil sowas finde ich einmalig und möchte dazu beitragen.
Vielen Dank. Und bei Ihnen, Herr Höcke?
Wir planen aktuell für 2025 in der Idee des Bürgerrates weiterzugehen. Da hoffe ich natürlich, dass wir das durchbringen können. Und ich hoffe natürlich, dass wir in Aschaffenburg das gesamte Erasmus-Projekt ins Rollen bringen können, damit wir die vielen Mittel, die uns Erasmus Plus gibt, auch ausschöpfen können.
Abschließend, Frau Glencross, was sind Ihre Wünsche an die Zukunft?
Wir planen aktuell wieder eine Regionalkonferenz mit der europäischen Agenda, die hoffentlich dann im Herbst 2025 zu innovativen Lernumgebungen in der Grundbildung stattfinden kann. Und die Gelegenheit werden wir natürlich auch wieder nutzen, richtig Werbung für Erasmus zu machen, sodass die Mittel abfließen.
Ja, ich sage vielen Dank für diese tolle Runde und das sehr spannende Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Projekte und Ihre weitere Arbeit. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun Lust auf mehr bekommen haben und weitere Informationen zum Thema Erasmus Plus und zu Auslandsaufenthalten in der Erwachsenenbildung wünschen, gehen Sie doch einfach mal auf die Website www.na-bib.de. Dort finden Sie auch Informationen zu der Kampagne »Wenn Austausch Türen öffnet«, die Claudia Laubenstein vorhin ja angesprochen hat.